Herzlich willkommen zu Krisenex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In meiner heutigen Folge tauchen wir ein in eine Welt voller Kriminalität und Besonderheiten. Ich habe mir einen Gast eingeladen, der ein sehr, sehr spezielles Berufsfeld hat. Ich kenne den Gast schon relativ lange. Wir haben uns kennengelernt, weil ich das Unternehmen, für das er arbeitet, auditiert habe. Und seine Kernfunktion ist eigentlich was anderes, aber er ist eben jemand, der sich mit Sicherheit, mit der Sicherheit von Dokumenten beschäftigt. Und ich dachte mir, das ist doch hochspannend, dieses Thema mal zu beleuchten. Jetzt kann man sagen, das ist ja wahrscheinlich ein Randphänomen, Identitätsbetrug, sichere Dokumente. Wir kennen alle Führerscheine, wir kennen Personalausweise und wir wissen, wie sicher eine Banknote ist. Tatsächlich ist es aber gar nicht so ein Randphänomen, denn Identitäten zu fälschen ist hochinteressant, sei es jetzt um Zugang zu Räumlichkeiten zu bekommen oder Zugang zu Sozialleistungen. Und die Frage, die wir heute beantworten wollen, ist, wie schwierig ist das denn eigentlich, sich Dokumente zu fälschen? Wie funktioniert das? Und vor allem, wir wollen ja nicht zum Fälschen anleiten, sondern auch die Frage klären, was kann man denn dagegen tun? Was können Unternehmen dagegen tun? Vielleicht auch, was sollte der Staat dagegen tun und muss er was dagegen tun? Ich fand das Gespräch hochspannend. Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß beim Interview. Wir hatten zwischenzeitlich technische Probleme, weshalb wir die Aufnahme zwischendrin nochmal neu starten mussten. Der Übergang kann merklich sein. Ich bitte das zu entschuldigen. Also, viel Spaß beim Interview. Mein heutiger Gast ist Stefan Schindler. Stefan ist langjähriger Angestellter in einer zertifizierten Sicherheitsdruckerei nach Intergraph ISO 14298. Aber er ist auch Dokumentenentwickler und Ausbilder im Bereich der Erwachsenenbildung für Erst-, Zweit- und Drittprüfer für Dokumente. Stefan, herzlich willkommen.
Ja, hallo Rico. Schön, dass wir uns mal in dem Podcast direkt mal austauschen. Ansonsten bin ich ja eher hörender Kunde.
Ja, das freut mich. Wir kennen uns schon eine ganze Weile aus einem sehr nischigen Thema, nämlich aus dieser Intergraph ISO 14298 Zertifizierung. Muss man auch aufpassen, dass wir nicht so sehr in den Nerd-Talk abrutschen, weil ich glaube, Sicherheitsdruck kennt jetzt kaum jemand, insbesondere in Deutschland. Also Deutschland ist zwar der größte Markt für die Zertifizierung, aber da haben wir nicht so eine, es ist jetzt nicht so ein Riesenmarkt. Müssen wir mal gucken. Ich habe dich ja eingeladen, weil wir uns immer mal wieder austauschen, weil ich aber zum einen auch oder insbesondere finde, dass das Thema, was du machst, nämlich Dokumentensicherheit, ja extrem spannend ist. Vielleicht kannst du ja mal sagen, warum das ein relevanter Punkt ist. Warum muss man sich denn eigentlich mit Dokumentensicherheit beschäftigen?
Ja, so grundsätzlich ist die Feststellung der Identität im Grunde eigentlich der Beginn einer fast jeden behördlichen oder auch polizeilichen Tätigkeit. Das bedeutet also fast jede Aufgabe im Bereich von Behörden beginnt erstmal damit, dass man sich ausweisen muss. Also man muss ein Dokument vorlegen. Und das ist ja nicht nur bei Behörden so oder bei Verkehrskontrollen oder generell, wenn man da mal durch einen Beamten gefragt wird, sondern das ist ja auch bei Unternehmen der kritischen Infrastruktur oder eben auch bei zertifizierten Sicherheitsdruckereien. Denn auch in zertifizierten Sicherheitsdruckereien gibt es halt ja Bereiche, die durchaus sensibel sind und möchte man schon wissen, wer da mit an Bord kommt, wer die Liegenschaft kennenlernt und ähnliches. Und wenn man anfängt, Dokumente zu kontrollieren, wundert man sich doch, dass es durchaus mal vorkommen kann, dass ein Dokument vielleicht mal nicht gültig ist. Dass dann ein abgelaufenes Datum sein, also Dokumente haben ja in der Regel auch eine Haltbarkeit, oder es kann auch mal ein manipuliertes Dokument sein, weil man vielleicht sagt, Mensch, jetzt schon wieder zum Amt rennen, ne, da habe ich gerade keine Zeit für, da überklebe ich mal das Gültigkeitsdatum. Oder vielleicht, dass ein Dokument gar nicht so echt ist, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Jetzt ist ja nicht jeder eine zertifizierte Sicherheitsdruckerei, aber ist das denn für grundsätzlich für Unternehmen ein Thema? Jetzt bist du natürlich irgendwie sehr tief drin, aber wie schwer ist denn das, ein Dokument zu fälschen? Ich bewerbe mich irgendwo als IT-Mitarbeiter und dann fälsche ich mein IHK-Abschlusszeugnis oder mein Hochschulzeugnis. Ist das ein Thema? Ist das schwer? Wie sieht es aus?
Naja, also ich sagte da ganz gerne, wer das Falsche finden will, muss das Echte kennen. Die Frage kann ja im Grunde erstmal jeder für sich selber beantworten. Wie tief steckt man denn eigentlich da so drin? Also wie viele Sicherheitsmerkmale kennt man denn von seinem Personaldokument? Und jetzt gibt es ja auch diverse EU-Mitgliedstaaten und diverse Dokumente, die einem da mal von externen Dienstleistern, das kann ja Nachtdecker sein oder jemand, der da als Reinigungskraft arbeitet oder anderes Fremdpersonal, was sich auf dem Gelände bewegt, das sind ja in der Regel auch nicht unbedingt nur deutsche Dokumente, die da vorgelegt werden. Und selbst wenn man mal die deutschen Dokumente nimmt, da ist ja wirklich die Frage, was kennt man denn da eigentlich an Sicherheitsmerkmalen? Wie könnte man denn überhaupt die Echtheit eines Dokuments überprüfen? Und selbst wenn das Dokument echt ist, muss man ja auch noch wissen, wie vergleiche ich das denn jetzt mit der Person, die vor mir steht? Also ich muss ja auch schauen, passt das Lichtbild und passen die Daten, die da draufstehen, auch so ganz grundsätzlich zu der Person, die da sich gerade auch mir gegenüber vorstellig macht. Und wenn man sich damit genauer befasst, wird einem relativ schnell klar, erstmal sind diese Themen klassische Kontrollaufgaben. Also man findet das natürlich nur, wenn man es kontrolliert. Wenn man es dann kontrollieren möchte, dann muss man wissen, was man kontrollieren muss. Und dann ist man irgendwann ganz überrascht, was man da für ein Fass aufgemacht hat.
Aber das ist erfahrungsgemäß so, ja, dass da dann doch relativ viel, sagen wir mal, ungültige Dokumente, die müssen ja vielleicht gar nicht gefälscht sein, auftauchen. Oder ist das dann doch eher der ganz, ganz große Ausnahmefall?
Also sagen wir es mal so, also da, wo wir letzten Endes darauf aufmerksam machen, dass kontrolliert werden sollte, da gibt es doch relativ schnell dann auch erste Findings. Das bedeutet, erstmal ist auch das Kontrollpersonal, also es gibt da im Grunde ein dreistufiges Modell. Das ist so, erst Kontrollkräfte sind also quasi die, die am ehesten mal mit den Leuten zu tun haben. Das sind im Wesentlichen Bürgerämter oder eben auch Polizisten auf der Straße. Das sind leider auch die, die am wenigsten geschult sind in den Themen. Und wenn man eben da beispielsweise gerade mal die Bürgerämter als Beispiel nimmt, weil dort, wo Schulungen gemacht werden, kommen auch nach kurzer Zeit erste Findings, also erste Dokumente, die möglicherweise vielleicht gar nicht gültig sind. Also, dass man vielleicht ein Dokument hat, beispielsweise einen italienischen Identitätsnachweis, der aber nicht automatisch bedeutet, dass man Italiener ist, sondern der einfach nur bedeutet, dass ich mich in einem italienischen Amt mit meinem Dokument ausgewiesen habe und dass man mir dort eine Bestätigung auf einem italienischen Dokument gegeben hat, dass ich eben der Stefan Schindler bin. Aber das sagt noch nichts über meine Staatsbürgerschaft in dem Moment aus. Es gibt in dem Zusammenhang halt relativ häufig auch die Situation, also auch bei uns, als wir das bei uns eingeführt haben mit Ausweislesegeräten. Denn Ausweislesegeräte sind auch grundsätzlich sehr hilfreich, weil natürlich kann man auch alles bei einem Dokument so prüfen, weil man ist ja manchmal auch gar nicht so tief drin. Und wenn ich gerade eine Truppe Handwerker da habe und ich da gerade 6 Leute akkreditieren muss, damit die aufs Gelände dürfen und dann irgendwelche wichtigen Reparaturen durchführen, dann schaut man da vielleicht auch nicht immer gleich gut hin. Und wenn man so ein Ausweislesegerät hat, da findet man auf einmal schon dann jemanden, der auf einmal gar keinen Aufenthaltstitel hat oder gar keinen gültigen Aufenthaltstitel. Und dann stellt sich natürlich als Unternehmer auch schon die Frage, also unabhängig von der Zertifizierung, sondern da gibt es ja auch Obliegenhaften seitens der Vermeidung von Schwarzarbeit oder ähnliches, dass man als Unternehmen ja schon vermeiden muss, dass Leute auf dem Gelände tätig sind, die in Wirklichkeit keine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis haben. Ja, und das kommt dann vor.
Insbesondere, wenn man natürlich im öffentlichen Bereich auch arbeitet. Ich muss immer irgendwie bei Ausschreibungen unterschreiben, hier irgendwie keine Schwarzarbeit, Mindestlohn wird gezahlt und so. Dazu müsste das aber ja dann auch so sein, dass die Leute sozialversichert sind, was ohne gültigen Aufenthaltstitel wahrscheinlich schwierig wird. Ne?
Das ist vollkommen richtig, weil das ist eigentlich auch ganz interessant. Also wenn ich da zu sehr abschweife, musst du mich sofort einfangen. Aber das ist ein Thema, was mich auch unheimlich umtreibt. Wenn man mal sagt, ohne gültigen Aufenthaltstitel irgendwie und versichert und so weiter. Also im Grunde ist das Thema falsche Identität oder beziehungsweise Identitätsbetrug fängt im Grunde eigentlich ja damit an, dass man sich irgendwie ein Falschdokument besorgt. Aber warum macht man das? Das ist im Grunde einfach ein Vorbereitungsdelikt für andere Straftaten. Nämlich zum Beispiel der, dass man sich erstmal ein Falschdokument beschafft, um sich damit beim Meldeamt oder beim Bürgeramt anzumelden. Und wenn ich da im Melderegister einmal erfasst bin, dann kann ich eben auch weitere Themen damit machen. Ich kann zum Beispiel meinen falschen Führerschein umschreiben lassen in ein Ersatzdokument. Dann habe ich schon mein erstes Originaldokument, was auch im entsprechenden Amtsregister erfasst ist. Also dann habe ich mit einer Falschidentität quasi den Weg schon mal ins System geschafft. Und naja, also ich kann natürlich dann auch ein Gewerbe anmelden. Und wenn ich ein Gewerbe anmelde, dann kann ich natürlich auch Vorsteuer möglicherweise ziehen auf Themen, die ich in Wirklichkeit gar nicht gekauft habe. Und da kann man natürlich auch sagen, gut, ich brauche natürlich auch einen Leihwagen oder Leasingfahrzeug oder ähnliches, was ich gar nicht beabsichtige, zurückzubringen. Und da merkt man eigentlich relativ schnell, dass man mit einer falschen Identität doch Zugang zu relativ vielen Möglichkeiten bekommt, um auch Geld zu verdienen. Und ja, Stichwort Krankenversicherung, ja, auch eine gesetzliche Krankenversicherung kann ich, wenn ich erstmal im Melderegister bin und eine Tätigkeit habe, die über einen Minijob hinausgeht, kann ich da erstmal reinkommen.
So, jetzt hat das ja zwei Ebenen. Also zum einen habe ich als Mietwagenverleiher, als Autohaus, als wer auch immer sicherlich ein Interesse dran, dass mir meine Mietwagen nicht abhanden kommen, weil der Schaden relativ hoch sein dürfte. Das ist ja die eine Perspektive, aber ich habe ja vielleicht auch als Unternehmen grundsätzlich ein Interesse dran, dass bei mir nur Menschen tätig sind, die irgendwie auch real existieren. Also ich meine, im Zweifelsfall existiert die Person ja gar nicht so, wie sie dort in dem Ausweis vermerkt ist. Ne? Also im Grunde kann ich mir ja eine Legende bauen, wie das ein Geheimdienstler machen.
Ja, richtig. Tatsächlich sind das auch die Dinge, die man ja im Grunde auch, wenn man mit den Themen ein bisschen zu tun hat, tatsächlich auch genauso aufbrauchen. Das bedeutet, man wird eine Legende gebildet. Man hat in der Regel auch nicht nur ein falsches Dokument, sondern man hat, wenn es gut läuft, dazu passend auch noch einen Führerschein dabei, dass man eben auch einfach mal ein zweites Dokument hat. Ja, und sobald man dann einmal in dem System drin ist und man eben auch wieder einen Aufenthaltstitel hat, der offiziell ist, dann verschwinden diese Falschdokumente auch ganz schnell irgendwo in den Tiefen der angemieteten Wohnung oder an irgendeinem anderen sicheren Ort. Die hat man dann auch gar nicht mehr dabei. Da hat man im Zweifelsfalle seinen Meldeschein dabei von der Kommune, in der man sich gemeldet hat. Man hat seine Krankenkassenkarte dabei. Man hat natürlich auch bei einer Bank, bei der Sparkasse vor Ort auch ein Konto eröffnet. Muss ja irgendwo auch, müssen die Zahlungen ja auch hingehen. Die hat man dann auch noch mit dabei. Wie gesagt, Führerschein umschreiben ist auch eine gute Möglichkeit, weil das ist ja dann auch schon mal ein Dokument, was wir an vielen Stellen ja auch dafür akzeptiert wird, dass man sagt, damit stelle ich die Identität fest. Aber in Wirklichkeit ist das der Führerschein dafür auch gar nicht so richtig geeignet. Das ist eigentlich kein Ausweisdokument in dem Sinne, sondern es ist ein Befähigungsnachweis dafür, dass man Auto fahren darf in einer bestimmten Klasse. Ja, und im Hinblick auf die Versicherung, die nämlich dann einspringen müssen, wenn ein Fahrzeug ja gemietet wird und das dann verschwindet, weil das ist ja in der Regel versichert, die haben natürlich dann auch Vorgaben für die Autoverleiher und ähnliches, dass eben auch kontrolliert werden soll. Aber die Frage ist natürlich, wie gut ist die Schulung? Wie gut sind die Leute denn für das Identitäts ja, Identitätsprüfen eigentlich auch geschult? Und wenn das schon an vielen Stellen im öffentlichen Dienst, also in den Bürgerämtern, gar nicht stattfindet, eine solche Schulung oder auch da keine Kenntnis ist, dann ist das natürlich in anderen Bereichen auch immer schwieriger und wird immer undurchsichtiger letzten Endes. Das bedeutet also, wenn man sich da einfach mal nur die polizeiliche Kriminalitätsstatistik aus dem Jahr 2023 anschaut, öffentliche Zahlen sind doch zugänglich, dann gibt es insgesamt 66.266 Fälle, die letztendlich gefunden worden sind. Und das ist ja ein klassisches Kontrolldelikt. Das bedeutet also, wenn es eben nicht kontrolliert wird, dann wird eben auch nichts festgestellt. Dementsprechend ist das Dunkelfeld dort natürlich noch wahrscheinlich deutlich größer. Und nur damit man mal ein Gefühl dafür hat, was für ein Schaden dadurch entstehen kann. Also es sind da verschiedenste Studien zu gemacht worden. Die Werte variieren zwischen 40.000 bis 55.000 Euro Schaden pro Fall pro Jahr. Also da kommt doch einiges zusammen. Und naja, bezogen auf Unternehmen an sich ist es natürlich auch so, gerade wenn es Unternehmen der kritischen Infrastruktur sind, wenn man schon mit einer Falschidentität da aufläuft, der wird ja vielleicht auch nicht in allerbester Absicht kommen.
Ja, Die Zahl finde ich erschreckend. Und man muss ja sagen, das ist sicherlich, das Dunkelfeld ist wahrscheinlich riesig, weil ich habe auch gerade überlegt, wann wurde eigentlich das letzte Mal bei mir der Personalausweis kontrolliert? Ich weiß es gar nicht. Also meistens ja nicht mal, wenn man innereuropäisch fliegt, dann wird man da wie kontrolliert oder so, sondern es ist halt dann wie Busfahren. Also im Zweifelsfall bewege ich mich ja relativ frei, ohne dass das überhaupt auffällt. Das ist schon spannend. Bevor wir jetzt zu der Frage kommen, wie kann man denn die Leute eigentlich schulen, würde ich dich ja mal fragen, wie schwer ist das denn, an ein gefälschtes Dokument zu kommen oder überhaupt so ein Dokument zu fälschen? Also ich meine, jetzt hat man vielleicht das Bild von, wie heißt das hier, Catch Me If You Can irgendwie so im Kopf, wo dann große Druckerpressen laufen und dann muss man das ganz schwierig machen. Aber ich meine, das, was ich von dir gelernt habe, ist, im Zweifelsfall hat ja der Kontrolleur gar keine Ahnung, wie das aussieht. Also die Person, die kontrolliert, selbst wenn es jetzt die Personalabteilung bei einer Kritis ist, die hat ja im Zweifelsfall gar keine Ahnung, worauf sie bei einer rumänischen ID-Karte oder bei einem, weiß ich nicht, bei einer britischen ID-Karte achten muss.
Ja, also es gibt im Grunde, fängt man damit eigentlich an, dass man sagt, die gute Springpferd springt ja genauso hoch, wie die Hürde eigentlich ist. Das bedeutet also, wenn ich wirklich eine professionelle Fälschung suche, da gibt es sicherlich Mittel und Wege über das Internet beziehungsweise im Darknet sowieso, aber regulär bereits im Internet findet man da schon Seiten, wo man beispielsweise einen britischen Führerschein bestellen kann als Spaßdokument in Polen, der dann relativ authentisch ist, also wo man doch dann sagen kann, naja, so auf den ersten Blick sieht das alles relativ gut aus. Und das ist ja im Grunde so, man muss ja bestimmte Erwartungen erfüllen, wenn man so ein Dokument überreicht. Und da ist es ja so ein Dokument hat ja in der Regel ähnliche Merkmale, Sicherheitsmerkmale, wie das auch eine Banknote hat. Das bedeutet, dass irgendwo sowas drauf wie ein Hologramm, sowas, was schimmert, was sich bei Licht verändert und ähnliches, dann ist das ja in der Regel auch irgendwie mit einem Foto versehen. Es gibt dann bestimmte Eintragungen. Und auch bei diesen Dokumenten gibt es in der Regel auch eine sogenannte maschinenlesbare Zone. Das sind diese schwarzen Ziffern in der OCR-Schrift, die auf dem Dokument zu sehen sind. Und ja, wie schwer ist das zu fälschen? Also man findet im Internet relativ schnell einen Generator, womit man diese MRZ, also diese Machine-Readable Zone, generieren kann mit seinen persönlichen Daten. Das bedeutet also, das wird mit entsprechenden Prüfziffern und so weiter komplett richtig ausgespielt und dann braucht man nur noch die richtigen Font, die richtige Schriftart, die man dann einfügen kann in so einem Dokument. Ja, und wenn man das dann auf einem Kartendrucker, also auf so einem Standarddrucker, auf dem man auch Besucherausweise druckt, kann man dann mit Thermosublimation auch farbig drucken. Dann hat man da schon mal zumindest ein Dokument, was auf einer Plastikkarte ist, wo die Ecken auch richtig rund sind, also nicht irgendwie per Hand abgeschnitten oder ähnliches. Das kann zumindest mal für die erste ungeschulte Person schon mal echt wirken. Und vor allem, wenn ich da noch ein Hologramm da drauf bringe, es gibt solche Hologrammaufkleber, die ja sehen Reisen dran. Bei Reisen denkt man immer an so die Welt oder die Weltkugel, den Globus. Und da gibt es dann passend bei Alibaba auch entsprechende Hologrammsticker mit so einer Weltkugel. Da steht dann auch noch Wallet drauf, was dann ja auch nochmal den letzten Skeptiker überzeugt, dass es sich da um ein echtes Dokument handeln muss.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die einfachste Form, wenn wir es mal so nennen wollen, der Fälschung, ich baue mir ein Dokument, was irgendwie aussieht wie ein echtes Dokument, was eine Erwartungshaltung erfüllt, was aber überhaupt nicht mit einem realen Dokument übereinstimmt, weil wahrscheinlich einfach niemand weiß, wie so ein britischer Führerschein eigentlich wirklich auszusehen hat.
Genau. Also man kann, im Grunde orientiert man sich an dem eigentlichen Aussehen, wie das Dokument aussehen sollte. Dafür gibt es ja entsprechende Bilder im Internet. Und dann versucht man das einfach mit den Komponenten, die einem zur Verfügung stehen, bestmöglich nachzubauen. Und hatte das vielleicht auch schon mal erwähnt, es gibt dann auch kleine Hologrammsticker, die man sich beschaffen könnte, in Form einer Weltkugel, die dementsprechend ja dann auch so ein bisschen Hologrammeffekte haben. Wenn sowas auf einem Dokument ist, das erhöht sofort irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass man es jetzt echt wahrnimmt, insbesondere dann, wenn da noch Welle draufsteht. Das kann ja dann eigentlich auch nur echt sein und das kommt natürlich dann auch mal sehr stark drauf an, wie überzeugend das vorgetragen wird, dass das Dokument echt ist oder dass man sich da jetzt zu Unrecht kontrolliert fühlt. und ähnliches, weil ich sag mal, das Dokument selber wird ja in meisten Fällen auch gar nicht außer Hand gegeben, sondern man hat es vielleicht im Portemonnaie und zeigt das noch vor. Das bedeutet also, da gibt es so verschiedene Schritte, die man, wenn man Dokumentenkontrollen im Unternehmen oder in der Behörde oder an anderen Stellen einführen möchte, einfach berücksichtigen sollte. Und einer der wichtigsten Punkte ist überhaupt erstmal im Vorfeld klar darzustellen, liebe Leute, wenn ihr uns besucht, bitte denkt daran, ein gültiges Dokument mitzubringen. Das schreckt dann vielleicht den einen oder anderen auch schon mal ab, wenn man direkt sagt, wir kontrollieren auch die Dokumente.
Ich überlege gerade, das ist natürlich eigentlich auch der ja fast schon perfide, wenn man das macht. Ich sag mal, ich melde mich jetzt als oder komme als Techniker von, was ist der Telekom oder einem anderen Anbieter und sage, ich muss jetzt hier mal den Internetanschluss prüfen. Na, ich bin übrigens bittere, schmeiß da mein Dings hin und sage, ich muss jetzt aber auch ganz dringend bei Ihnen mal in den Nachbarraum rein. Dann registrieren die den, weiß ich nicht, Greg McCarter. Und der ist dann da im Serverraum gewesen, hat irgendwie Schadsoftware installiert, ist gegangen und im Zweifelsfall kenne ich den echten Namen der Person ja überhaupt nicht oder sowas. Ich habe dann einfach was in meiner Besucherliste drinstehen, was mit der Realität nichts zu tun hat. Das ist ja eigentlich schon, und wie ich meine, kann ich mal eine Anzeige machen, aber die wird ja nichts enden, im Zweifelsfall.
Ja, richtig. Also im Grunde gibt es da relativ einfache Möglichkeiten, um sich genau vor so einem Schadensereignis im Grunde auch zu schützen, weil ich meine, es wird ja auch in der Rahmen der ISO 27001 gefordert, dass man bestimmte Infrastrukturmaßnahmen und Zugangsregelungen hat und so weiter. Naja, und wenn ich dann irgendwie jemanden mit einer Falschidentität akkreditiere für diesen Bereich und den da reinlasse und der dann möglicherweise auch unbeaufsichtigt noch arbeiten kann, weil ich den ja auch geprüft habe, der hat ja auch den Sicherheitsausweis bekommen vom Unternehmen, dann ist das natürlich schwierig. Aber im Grunde kann man ja das Personal, was da im Empfangsbereich ist, für diese Themen A sensibilisieren. Es gibt ja nicht unendlich viele Arten von Dokumenten, die man erkennen muss, sondern eben eher eine Handvoll. Viele Dokumentensicherungsarten sind international gleich. Das hängt damit zusammen, dass einfach ein internationaler Standard, die ICAO-Norm, die eben für den internationalen Flugverkehr und Reiseverkehr im Endeffekt entwickelt wurde, eigentlich die Anforderungen an Sicherheitsdokumente regelt. Und innerhalb dieses Rahmens werden diese Dokumente eben designt und erstellt. Und wenn so ein Dokument dem ICAO-Standard entspricht, hat es eben bestimmte Merkmale. Wenn man weiß, wie man die prüft, dann ist man da eigentlich schon ziemlich auf der sicheren Seite. Und wenn man dann eben nicht weiß, ja Mensch, wie sieht denn jetzt eigentlich die britische Identitätskarte genau aus? Da gibt es auch von der Europäischen Union, vom Rat, eine Seite. Das ist die Seite Prado. Die kannst du ja vielleicht später nochmal verlinken. Da sind sämtliche Dokumente, die innerhalb der Europäischen Union Gültigkeit besitzen, dargestellt, inklusive auch der Staaten, mit denen man weitere Abkommen hat, wie zum Beispiel der Schweiz. Das bedeutet, wenn man da sehen möchte, wie sieht denn der Schweizer Führerschein aus oder eine Identitätskarte aus Rumänien oder ähnliches, dann kann man das genau dort nachschauen. Und das sind teilweise total einfache Sachen. Ich hatte vor kurzem den Fall, da hatte mich auch jemand gefragt aus dem Lehrgang, den ich da gegeben hatte. Die wissen dann auch, dass ich da mit Identität ein bisschen was zu tun habe. Der wollte sein Auto verkaufen, da wurde ihm per WhatsApp dann ein Bild zugeschickt von einer französischen Identitätskarte und das dauerte keine Sekunde, da konnte man sagen, nee, die ist falsch. Also erstmal die Dokumentennummer 123456 war schon ein bisschen merkwürdig, aber auch das Bild auf der Karte wird im sogenannten Lasergravurverfahren gemacht. Das gibt's halt nur in Schwarz-Weiß, nicht in Farbe. Und da war aber ein farbiges Bild drin. Das ist natürlich dann schon relativ schwierig, wenn man dann mit konfrontiert wird. Und er hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie das Dokument aussehen sollte. Und wie gesagt, an den Stellen, wo so etwas relevant ist, da kann man ja im Grunde relativ schnell Maßnahmen ergreifen. Insbesondere, dass man überhaupt erstmal sagt, Achtung, hier werden Ihre Dokumente kontrolliert oder bitte behalten Sie, also wenn man direkt reinkommt am Tresen, halten Sie bitte Ihr Ausweisdokument für die Kontrolle bereit, da dreht der eine oder andere vielleicht auch schon mal ab.
Naja gut, würde ich sagen, so die Forschung zu Fraud sagt ja dann auch, Ich vermute, das wird da auch getestet werden. Also wenn man sowas vorhat, dann würde man schon gucken, wie genau gucken die da hin. Und wenn ich dann mit meinem Mickey Mouse aus was dann doch durchkomme, dann hat das wahrscheinlich auch nicht mehr die große abschreckende Wirkung. Aber klar, es ist auf jeden Fall ein erstes Signal. Ich finde ja, wenn man Freund davon, wenn man Kontrollen macht, dass man die dann auch wenigstens irgendwie ordentlich macht. Und ich dachte gerade so drüber nach, das ist jetzt aber, dann habe ich dann so ein bisschen vielleicht auch Spezialwissen. Für Deutsche ist es natürlich total üblich, dass auf einer ID-Karte, also auf unserem Personalausweis und einem Pass, auf einer Polycarbonat-Karte ein Farbfoto ist, aber das ist ja super speziell. Also ist ja eher die Ausnahme, dass man ein farbiges Foto auf einer Karte hat, sondern eigentlich ist schwarz-weiß. Der Standard, nur die Erwartungshaltung ist natürlich, ich krieg so ein Dokument, ich sehe immer meinen Personalausweis, der ist farbig, also muss so ein Ding farbig sein.
Ja, also es ist teilweise wirklich zum Schreien, wie simpel die Fehler sind bei den Fälschungen. Also ich hatte ja anfangs erwähnt, diese Schrift, diese Machine-Readable Zone oder diese maschinenlesbare Zone, die wird eben aus einer OCR-Schrift gemacht. Und ganz häufig ist das bei Fälschungen, dass die aus Arial ist. Und das erkennt man dann, wenn man es denn dann weiß, tatsächlich auch sofort. Und das ist, man hat ansonsten eine relativ gut gemachte Fälschung, aber oft sind auch irgendwelche Tippfehler drin oder bestimmte Bereiche sehen unsauber aus. Was ich auch häufig sehe, ist, dass die Ecken bei den Dokumenten nicht sauber abgeschnitten sind. Also dass die irgendwie so, das sind ja runde Ecken, ist auch ein Begriff, der mich verfolgt seit meiner Ausbildung, runde Ecken. Aber man hat ja eben diese abgerundeten Kanten bei dem Dokument. Und wenn man die eben vernünftig stanzt, dann sind die natürlich richtig geformt. Aber teilweise ist das so, dass das dann depernt ausgeschnitten wird oder dass irgendwas Einlaminiertes ist. Und ja, manchmal wird auch gar nicht das Dokument unbedingt gefälscht, sondern man nimmt ein Originaldokument, was man sich irgendwo besorgt hat. Also vielleicht, da gibt es eben auch einen Markt für, dass man eben dementsprechend ein Originaldokument hat. Dieses Dokument wird dann eben verfälscht. Also es gibt nicht nur die Totalfälschung, sondern auch die Verfälschung von Dokumenten. Da wird dann beispielsweise mit Folien quasi das Lichtbild in Teilen manipuliert. Im Idealfall hat man eine Person, die einem ohnehin schon relativ ähnlich sieht, und dann wird eben in Teilbereichen da etwas aufgeklebt, um einfach den Eindruck besser darstellen zu können. Und so etwas kann ich dann auch wirklich nur feststellen, wenn ich mir das Dokument auch einmal geben lasse, dass ich es in die Hand nehme. Und dass man es vielleicht einmal am langen Abend gegen das Licht hält oder ähnliches, das ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit. Und ja, ansonsten diese Ausweislesegeräte, die es da gibt von verschiedenen Herstellern, die sind im Grunde eigentlich auch eine wertvolle Investition in die Unternehmenssicherheit, insbesondere im Bereich von Rechenzentren oder ja Bereichen, wo man wirklich sensible Zugänge gewährt für Fremdpersonal. Da ist es vielleicht durchaus ratsam, sich so ein Ausweislesegerät und vielleicht auch eine Schulung zu so einem Thema wie der Ausweisprüfung zu gönnen.
Jetzt wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also gut, Dunkelfell werden wir wahrscheinlich nicht aufklären können. Aber das, was du jetzt erzählt hast, das klingt für mich jetzt nicht nach den hochprofessionellen Kriminellen, sondern das ist ja irgendwie sehr, weiß ich nicht. Also es ist so, bei Hackern würde man wahrscheinlich sagen, Script-Kiddy irgendwie, weil das sind ja schon relativ plumpe Sachen dann im Zweifelsfall. So, aber das heißt, so, du hast ja gesprochen von diesen Ist-Prüfern und auch von den Dokumentenprüfgeräten. Vielleicht stellt sich jemand das und sagt, naja, eigentlich wäre das eine gute Investition, unsere Pforte dahingehend zu schulen, oder mein Thema wäre auch zu sagen, vielleicht mal die Personalabteilung, weil bevor ich den IT-Administrator irgendwie Domainrechte auf meinen Domain-Controller gebe, wäre es vielleicht auch eine ganz gute Idee zu wissen, ob der nur irgendwie, weiß ich nicht, nordkoreanisch aussieht, sondern einen deutschen Namen hat, oder ob der echt irgendwie, also so, vielleicht ist es ja mal eine Idee zu wissen, mit wem ich da zusammenarbeite tatsächlich. Mhm. Was kostet denn so eine Schulung? Wie viel Aufwand? Kosten ist vielleicht nicht wahr, aber wie viel Aufwand ist das? Kann man da das schnell lernen? Kann das jeder lernen? Wie teuer sind solche Geräte mal als grobe Hausnummer?
Ja, das ist aktuell ist es so, man muss im Grunde ein bisschen unterscheiden. Es gibt halt Ebene 0, das ist also quasi keine echte Kontrollebene, sondern das ist eigentlich so, das sollte eigentlich jeder Bürger über die Dokumente wissen. Und da gibt es Infobroschüren, das ist übrigens auch bei Bargeld so, ne? Also auch bei der EZB, die geben auch dementsprechend über Bundesbank Dokumente raus. Das sind Flyer, in denen werden erstmal die top wichtigsten Sicherheitsmerkmale einer Banknote erklärt. Und das kostet erstmal gar nichts. Und ich glaube, das ist auch schon mit einer der effektivsten Wege, dass man sagt, man befasst sich mit dem Thema, mit diesem Schadensszenario oder mit diesem möglichen Risiko überhaupt erstmal und nimmt das in seine Risikobetrachtung für sein System mit auf, dass man sagt, man braucht da irgendeine Bewältigungsstrategie für diesen Fall, dass da jemand vielleicht mal mit einem falschen Dokument auftaucht. Naja, also das kostet, wie gesagt, erstmal nichts. Das wäre die Ebene 0. Und ich sag mal, die Leute, die wirklich tagtäglich dann eben diese Dokumente in der Hand haben, wenn man die schulen wollte, gibt es eben unterschiedlichste Ansätze. Es gibt Präsenzschulungen zu dem Thema. Da variieren die Tagessätze durchaus breit. Das bedeutet, also da kann man von 200 Euro bis 1.000 Euro oder 3.000 Euro eben Geld loswerden. Die Dokumententrainer, mit denen wir in der Regel zusammenarbeiten, arbeiten da auf Tagessatzbasis. Das bedeutet, dass man um die 3.000 Euro für so eine Komplettschulung inklusive Vor- und Nachbereitung entsprechender Handouts, die man dann dazu bekommt für eine Präsenzschulung, da ist man dann auf jeden Fall gut mit aufgehoben. Derzeit entwickeln wir noch an einer E-Learning-Plattform. Das ist eine Initiative vielmehr, die sich damit befasst, dass man eben auch Dokumentenprüfungen online machen kann, in einer Art Hybridmodus, dass man sagt, man bekommt auch Beispieldokumente und auch Beispielfälschungen zur Verfügung gestellt, die man dann dementsprechend kennenlernt und eben da genau gezielt das Know-how aufbaut. Das ist aber ein Thema, was wahrscheinlich erst Ende des Jahres zur Verfügung stehen wird. Zu den Kosten kann ich da noch nichts Genaues sagen, weil wir einfach abschließend noch nicht genau kalkulieren können.
Genau. Ja. Da gibt's Geräte, gibt's unterschiedliche Hersteller, die kann ich mir dann, das darf ich auch. Also, ich glaube, die erste Scheu wäre ja immer, dass man sagt, wo darf ich so ein Ding überhaupt hinstellen? Und dann, was machen die Geräte? Und auch da, was wäre so das Beste, was ich planen muss?
Also bei den Geräten ist es so, es gibt verschiedene Hersteller. In Deutschland ist das vor allem die Bundesdruckerei, die eben dort auch Ausweislesegeräte hat, die angebunden sind an eine Referenzdatenbank. Und das wäre beispielsweise die Lösung Verify, nennt sich das Produkt von der Bundesdruckerei an der Stelle. Das ist so die einfachste Möglichkeit, wie man eben Ausweisdokumente mit einer Referenzdatenbank prüfen kann. Das ist dann je nach Business Case oder Business Need entsprechend auch mit Rechten ausgestattet. Das bedeutet also, wenn ich jetzt ein Wirtschaftsunternehmen bin, kann ich gar nicht so tief prüfen, wie ich das möglicherweise als Polizeibehörde oder als Bürgeramt dürfte. Insbesondere auch das Auslesen der Chipdaten, weil jeder Pass hat ja auch entsprechende Chipdaten. Das ist auch nur in einem bestimmten Rahmen aktiviert oder man hat auch nicht da jede Berechtigung für. Und im Wesentlichen geht es um die visuelle Kontrolle des Dokuments und die Validitätsprüfung zwischen dem, was auf dem Pass zu sehen ist, also quasi der visuellen Zone und der maschinenlesbaren Zone. Und das ist eine Prüfung, die machen diese Geräte der Bundesdruckerei am besten, weil die eben auch die beste Referenzdatenbank dahinter haben. Die andere Lösung, das wäre von der Firma Desco beispielsweise, die haben eben auch diesbezüglich ein sehr gutes Gerät. Allerdings ist es eben so, dass dort eben die Referenzdatenbank natürlich auf einem anderen Datenstamm aufbaut als das, was die Bundesdruckerei zur Verfügung hat.
Na gut, so oder so habe ich aber schon mehr, als ich heute da habe, weil heute habe ich ja im Zweifelsfall den schlecht gefälschten Führerschein aus Aserbaidschan, wo Welle draufsteht und ich sage, Mensch, über.
Genau.
Also das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Die Frage der Qualität muss ich mir dann sozusagen kostenseitig wahrscheinlich stellen.
Genau. Ja, und des Weiteren ist es eben auch so, grundsätzlich kann man diese Geräte natürlich auch austricksen, in Anführungsstrichen. Das bedeutet also, man muss dem Gerät natürlich genau die Dinge liefern, nachdem sie suchen, um einfach eine grüne Lampe aufleuchten zu lassen. Also ich warne bei Dokumentenprüfungen immer von der grünen Lampe, die einem signalisiert, Mensch, das muss ja alles richtig sein. Da habe ich auch tolle Schulungsdokumente, da steht dann auch, wer weiß was drauf, und dann nimmt man noch, wenn man die überprüft, dann kann man die noch mit dem Handy auslesen und landet man auch auf einer gefakten Internetseite, wo steht, hier ist alles in Ordnung, alles richtig. Wichtig ist halt, dass man auch ein bisschen den Menschenverstand einschaltet. Also wenn die Person, die vor mir steht, ich sag mal, da steht ja auf den meisten Dokumenten auch die Größe drauf. Wenn da steht, die Person ist 1,84, ich selbst bin vielleicht 1,85 und die Person ist einen Kopf kleiner als ich, dann wird da wahrscheinlich schon irgendwas nicht stimmen. Und das sind, oder die Augenfarbe beispielsweise. Also einfach auch mal durchlesen, was auf dem Dokument steht und dann dementsprechend damit umgehen. Eine Sache darf man übrigens auch nicht vergessen, wenn man dann solche Dokumentenprüfungen macht, da würde ich auch immer empfehlen, so ein bisschen situativ irgendwie das so zu machen, dass man auch einen entsprechenden Eigenschutz hat. Das bedeutet also, wenn man da unvermittelt in so eine Dokumentenprüfung gerät und dann ja möglicherweise der Mitarbeiter in der Pforte sagt, nee, das Dokument ist aber falsch, dann kann man ja auch ganz schnell ein Thema bekommen, weil für die Person, die mit dem falschen Dokument da gerade aufgeflogen ist, kann das ja durchaus auch Folgen haben. Und das bedeutet, da sollte man immer dran denken, wie geht man auch mit solchen Findings um? Das ist also auch ein wichtiger Punkt, den man dann schulen sollte. Da würde ich immer darauf verweisen, wenn man so ein Dokumentenprüfgerät hat, da kann man dann sagen, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, dass unsere IT sagt, das ist, funktioniert nicht. Da würde ich Sie bitten, gerne nochmal wiederzukommen oder setzen Sie sich hin und warten einen Moment. Dann kann man sich ja immer nochmal Verstärkung rufen und das nochmal durch jemanden prüfen lassen, der da vielleicht auch nochmal tiefer am Thema ist, dass man eine zweite Meinung hat. Oder im Zweifelsfalle, wenn es jetzt irgendwie gar nicht anders geht, würde man dann wirklich sagen, ja, wenn begründete Zweifel da sind und oder vielleicht ja auch klare Zweifel bewiesen sind, dann würde ich die Person einfach auch gar nicht reinlassen. Und das würde ich, da würde ich mich selber nie in die Situation begeben, dass man sagt, ihr Dokument ist falsch, sondern ich würde immer sowas sagen wie, das können wir leider nicht auslesen oder der scheint was nicht richtig zu sein, das müssen Sie vielleicht mal überprüfen lassen. Ich kriege Sie hier nicht bei uns in das Besuchersystem.
Das ist, genau, hatte ich mir aufgeschrieben, wie geht man denn eigentlich damit um? Das hat ja zwei Ebenen. Also zum einen fange jetzt mit dem Thema an und habe meine Empfangskräfte, meine Personalabteilung jetzt angehend geschult und dann haben die den ersten Fall, wo irgendwie der Verdacht besteht, dass das Dokument nicht ganz richtig ist. Das ist ja, muss ja erst mal was mit einem oder so. Man muss ja dann noch incentivieren zu sagen, ja, du darfst dann auch abweisen oder was auch immer. Und zwar hätte ich dich gefragt, was meine ich dann? Polizei einrufen, einfach nicht reinlassen oder was ist da die Good Practice?
Ja, also ich sag mal, als Bürgeramt da ist die Situation eigentlich relativ einfach. Da würde man in erster Linie zusehen, dass man sich irgendwie selbst schützt und da muss man es natürlich irgendwie weitergeben, weil es einen gewissen Strafverfolgungsauftrag gibt. Soweit geht das jetzt bei Unternehmen an der Stelle nicht. Wenn ich jetzt aber tatsächlich wirklich ein Dokument habe, wo ich wirklich ganz klar erkennen kann, das ist nicht echt, dann würde ich das auf jeden Fall auch der entsprechenden Behörde weitergeben. Das bedeutet bei der örtlichen Polizei auch melden, weil man weiß nie letztlich, was dahinter steckt, warum da jemand ein Falschdokument vorlegt. Und gerade wenn sich da jemand Zugang zu kritischen Infrastruktur verschaffen möchte, können ja auch ganz andere Motivationslagen dahinter stehen, die möglicherweise besser bekannt sind. Und naja. Aber das ist ein schwieriges Feld. Da muss man in erster Linie an sich selbst denken. Ja, ist die Frage, wenn man so etwas dann auch zur Anzeige bringt, ist man dann auch erstmal persönlich in Verfahren mit als Befragter, mit seinem Namen, seiner Hausanschrift und so weiter drin. Das bedeutet also, diese Themen würde man dann im Idealfall der örtlichen Polizei überlassen, dass man eben sagt, die Feststellung der Falschidentität ist nicht bei uns im Unternehmen auf Basis unseres Ausweislesegeräts erfolgt, sondern ist bei der möglichen Nachkontrolle halt in der bei der Polizeistelle erfolgt.
Und damit macht dann wahrscheinlich sich auch mal ein Gespräch zu führen, weil ich glaube, so richtig verbreitet ist das nicht. Ich kenne es natürlich aus meinem, aus der Hintergrund, Sicherheitszugereien, da kenne ich dieses Thema, aber es gibt wenige Organisationen, also ich kenne eigentlich keine andere, die sowas macht. Ich weiß, dass es gibt, aber ich glaube, es ist eher ein Novum. Das heißt, es macht sogar auch mal Sinn sozusagen. Wir haben jetzt hier sowas eingeführt. Es kann sein, da kommt was vor, wir wollen aber nicht unsere Mitarbeiter involvieren. Das heißt, wir würden sie dann rufen und sie müssen dann eben von Amts wegen die Strafverfolgung übernehmen oder sowas.
Genau, also das ist auf jeden Fall ganz richtig irgendwie. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube, da läuft wird man auch im Zweifelsfalle irgendwie Zuspruch bekommen. Das bedeutet, wenn man sich dann eben mit seiner lokalen Polizeidienststelle einfach mal bekannt macht als Unternehmen, dass man mal sagt, was macht man da eigentlich? Oft ist das ja auch gar nicht so bekannt. Also wir sind da bei uns im relativ guten Austausch mit der Behörde, weil, eben wie gesagt, eine zertifizierte Sicherheitsdruckerei ist auch grundsätzlich irgendwie interessant letzten Endes, weil da findet man ja möglicherweise auch Zugang zu bestimmten Dingen, die man braucht, um falsche Identitäten herzustellen. Dementsprechend, wenn man da irgendwie einbricht, ist das ja auch nicht so richtig prickelnd. Und da wäre es auf jeden Fall gut, wenn die Polizei informiert ist, dass es da eben einen kritischen Bereich gibt in diesem Industriegebiet. Und grundsätzlich auch, wenn man dann eben Prüfungen durchführen möchte als Unternehmen, dass man einfach sagt, Mensch, wir sind hier ein Rechenzentrum oder wir haben hier die und die Produkte, die wir herstellen, die sind sensibel, die haben einen wesentlichen Impact. Und deswegen wollen wir eben auch diese Dokumentenprüfung durchführen. Wie sollen wir denn damit umgehen, wenn wir da etwas haben? Ja, und wie gesagt, im Zweifelsfall das Wichtigste, was man einfach im Hinterkopf behalten muss, sich selbst da nie in Gefahr bringen, immer schön auf Abstand bleiben, im Zweifelsfall die IT-Probleme vorwegschieben, dass man sagt, ich kriege sie hier nicht in seinem System akkreditiert.
Jetzt haben wir über Identitätsdokumente gesprochen. Es gibt ja noch eine ganze Anzahl an anderen Dokumenten, die potenziell interessant sind. Also wir fahren zum Beispiel Führungszeugnisse bei unseren Mitarbeitern ab. Jetzt darf man diese an sich nicht speichern, aber ich möchte immer die Originalzeugnisse von die Hochschulzeugnisse sehen. Ich möchte immer die Originalführungszeugnisse sehen. Ich erlebe sehr viele Organisationen, die das nicht machen, sondern die sich ins Scan schicken lassen. Vielleicht einfach, was ist aber deine Einstellung zu? Ist es hilfreich, dass ich mir das zeigen lasse, oder ist es am Ende dann Teil des Tages dann auch egal?
Naja, also hilfreich ist es allein deswegen, weil ich sagte ja schon, allein die Frage nach dem Original sortiert ja auch schon so ein bisschen die nicht ganz richtig Kriminellen aus. Also es gibt ja, der eine oder andere hat vielleicht irgendwie mal nicht die beste Note gehabt und hat dann ein bisschen noch mit Photoshop nachgeholfen, ist aber ansonsten eigentlich eine treue Seele und ist vielleicht auch für die Stelle genau der Richtige, hat aber vielleicht dann irgendwie da doch ein bisschen was falsch angegeben. Und da ist es vielleicht einfach gut, einfach nochmal nach dem Originaldokument zu fragen, weil im Zweifelsfalle kommt dann da auch schon die Selbstanzeige oder ein Rückzieher oder was auch immer. Also gerade deswegen halte ich es eigentlich für gut, sich das zeigen zu lassen. Aber letzten Endes, was will man auf so einem Zeugnis kontrollieren? Man kann auch prüfen, ob so ein Stempel da drauf ist. Ja, dann stellt sich halt die Frage, ja, ist der Stempel eigentlich echt oder ist der ausgedruckt? Ich meine, mit einer Lupe, also einfach eine starke Vergrößerung, Zehnfachvergrößerung reicht eigentlich schon, um bewerten zu können, ob es ein echter Stempel ist oder ob es einfach etwas Gedrucktes ist. Aber ja, wie schwer ist es denn, einen Stempel zu fälschen? Also man kann für 59 Euro bei Amazon so einen kleinen Drucker kaufen, wo ich mir mittels Paint-Datei, also in einem Grafikprogramm von Windows, den Stempel meiner Wahl. Das kann ein Einreisestempel sein, das kann ein Stempel der Behörde sein, das kann aber auch, so wie es eigentlich vom Hersteller gedacht ist, irgendwie so ein Herzchen sein mit dem eigentlichen Namen darunter. Aber ich kann halt alles damit drucken, also das verbietet mir ja keiner. Und naja, dann ist halt die Frage, wenn du so ein Dokument hast, ja, woran kann ich das jetzt erkennen, dass das echt ist? Und da muss man tatsächlich sagen, dass die Absicherung von Hochschulzeugnissen oder auch von anderen Dokumenten einfach in Deutschland oder in vielen anderen Ländern auch unheimlich schlecht ist. Also weil es gibt de facto eigentlich keine Hintergrundsysteme, es gibt de facto keine Sicherungsmerkmale oder sehr wenige Dinge. Wenn, dann sind sie nicht großartig kommuniziert. Also es kann ja mal sein, dass da einer ein Hologramm draufpackt, aber das macht man ja im Wesentlichen oft auch aus Marketinggründen. Das ist zumindest meine jahrelange Erfahrung. Und wir produzieren eben als Sicherheitsdruckerei auch für andere Länder, in denen die Hintergrundsysteme beispielsweise gar nicht so gut sind, wo man eben dem Dokument an sich auch sehr viel abgewinnen können muss. Schulzeugnisse, und diese Schulzeugnisse sind mit verschiedensten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, teilweise auf dem Niveau einer Banknote, wo man wirklich sagt, meine Güte, da ist ja sogar ein Lichtbild drauf, also ich habe die Person drauf, ich habe biometrische Daten. In vielen Fällen wird das Ganze noch abgesichert durch einen digitalen Code, also einen verschlüsselten Code, ein VDS-Code beispielsweise, also Visible Digital Seal oder andere Technologien, wo die Credentials oder die eigentlichen eingetragenen Werte, die auf dem Dokument sind, auch nochmal in verschlüsselter Form dahinter liegen. Da gibt es also durchaus Möglichkeiten, aber tatsächlich sind sie derzeit hier bei uns vor Ort noch nicht so populär. Deswegen ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einer Fälschung da gut durchkommt, doch schon als relativ optimistisch hoch einzuschätzen.
Jetzt würde dann immer argumentiert werden, wer sollte das bezahlen? Das Argument höre ich häufig, wobei ich dann denke, also Papier zu nehmen, vielleicht mit Wasserzeichen oder mit Meliefasern drin, ist ja kein Riesenkostenfaktor. Also das ist sicherlich teurer bei 80 Gramm Druckerpapier, aber es ist ja in der Regel drücken sie ja auch nicht auf 80 Gramm Druckerpapier gedruckt, sondern schon auf 120, 150 oder sowas. Also während in der Serie schon teurer und der Kostendruck ist dann ja auch gar nicht mehr so groß, ist es halt auf jeden Fall ein bisschen schwieriger.
Ja, das ist schon richtig. Also jetzt überlege ich schon, ob ich das sagen soll, weil sonst werde ich wahrscheinlich wieder in der Gemeinde der Druckereien wahrscheinlich wieder durchfallen. Aber es gibt ja, jeder von uns kennt ja Produkte wie DocuSign oder anderes. Es gibt ja heute auch schon Möglichkeiten, dass man PDF-Dokumente mit einem entsprechenden Zertifikat identifiziert und siegelt, also digital siegelt. Und das ist ja schon mal ein hohes Maß an Integrität, was man da erreichen kann. Das bedeutet, die Hochschule wäre ja schon gut beraten, einfach mal eine Printversion des Zeugnisses rauszugeben, die dann von mir aus, fände ich natürlich auch prima, auf einem Wasserzeichenpapier, möglicherweise noch mit irgendeinem anderen Authentizitätsmerkmal. Aber ansonsten wäre einfach die digitale Datei, gerade im Zeitalter der digitalen Bewerbung, ja eigentlich schon perfekt, weil dann hat man das Zertifikat des Ausstellers direkt mit dabei und man braucht keine beglaubigte Kopie an der Stelle.
Ja, macht Sinn. Also sozusagen analog-digitale Mischung, dann den Scan, den man dann irgendwie noch verteilt, einfach mit einem billigen Zertifikat signieren und dann ist man eigentlich schon dabei.
Wäre zumindest eine Maßnahme und wäre ja auch ein wichtiger Baustein in Richtung Digitalisierung, ja, im Grunde gibt es auch viele Brückentechnologien. Dieser eingangs erwähnte VDS-Code beispielsweise, der eben die Credentials enthalten kann, die in dem Dokument an sich, also die Einträge, die gemacht worden sind, ja nochmal enthalten kann mit einem entsprechenden Zertifikat des Ausstellers. Den kann man ja auch ausdrucken und dann auch mit jedem beliebigen Gerät auch wieder einscannen, so dass man also auch wirklich eine Prüfung machen kann. Und dann habe ich sowohl das Papierdokument als auch eben die Datei jederzeit verifizierbar. Das sind ja einfachste Möglichkeiten. Und ja, das ist gerade bei Personenstandsurkunden, also beispielsweise Geburtsurkunden, es ist ja ein wesentliches Dokument in Deutschland, und eine Hochzeitsurkunde oder eine Sterbeurkunde, da gibt es tatsächlich auf der Dokumentenseite relativ wenig Absicherung oder keine.
Ich wollte es nicht sagen, danke, dass du es gesagt hast. Ich wollte auf den das ja nicht gehen, aber es gibt nochmal, wir sind wieder bei Identitäten, aber es gibt ja auch darum noch ganz viele Dokumente. Also du hast ja schon gesagt, wenn ich ein Auto verkaufe, eine Zulassungsbescheinigung und sowas. Ich meine, man kann sich ja einfach mal nach der Folge vielleicht mal mit offenen Augen durchs Leben gehen, wo man eigentlich so ein Dokument hat, was vielleicht irgendwie relativ wichtig ist. Auf Verträge von euren Kunstwerken oder sowas. Da ist halt um die Frage, wenn ich da irgendwie sagen, nachweisen will, dass das ein echter Picasso ist, ist die Frage, ob das gut ist, wenn das auf 80 Gramm Papier aus von Amazon gedruckt ist. Da reicht nochmal, jetzt sind wir ja beide, wir haben uns ja eigentlich kennengelernt, aber das richtig auditiert habe, für diesen ISO 14208 Standard, Intergraph ISO 14208, Grüße gehen raus an die Intergraph-Feld. Was macht denn den Standard aus deiner Sicht so besonders und was hilft das eigentlich im Kontext unseres Gesprächs?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch gut, dass du Intergraph erwähnt hast, weil der ISO-Standard als solches, also die ISO 14208, ist also wie eigentlich jede ISO-Norm jetzt nicht in besonderer Weise geschützt. Auch da muss man bei dem Zertifikat immer so ein bisschen wie bei Standardzertifikaten achtet man auf das Akkreditiv.
Nebenher, Zertifikate für irgendwelche Normen sind auch so Dokumente, wo ich mich immer frage, die sind so schlecht geschützt. Also da kann jeder so sagen, ich bin TÜV-zertifiziert, tralala, es prüft ja niemand gegen diese Datenbank, weil die Dinge einfach wirklich schlecht geschützt sind. Aber
ja, absolut. Also auch da könnte so ein VDS-Code unheimlich helfen, wenn das die akkreditierende Stelle vergibt oder entsprechend die Zertifizierungsstelle eben ein entsprechendes Zertifikat ausgibt. Das kann man ja auch entsprechend wieder rückgängig machen. Also auch wenn das Dokument noch im Umlauf ist, kann ich das ja als Asset Owner des Zertifikats auch wieder ungültig machen, dass ich einfach auf meiner Datenbankseite sage, nee, die Firma hat das Zertifikat nicht mehr aus gutem Grund verloren, wie auch immer. Dann Papier ist ja geduldig, wie wir wissen, aber dann hat man zumindest im Hintergrundsystem das alles richtig drin. Aber dann passt das auf jeden Fall. Ich hatte gerade noch angefangen zu erzählen, da war die Verbindung jetzt, glaube ich, gerade schwierig.
Nee, ich habe dich verbrochen, weil ich das mit dir erzählen will. Du hast über Interop gesprochen und dass man darauf achten sollte, dass es ein Interop-Zertifikat ist, und da habe ich dich verbrochen.
Genau, ja, aber das ist genau, also das ist jetzt auch keine Schleichwerbung für Intergraph, aber das ist eben ein ganz wichtiger Hinweis. Tatsächlich gibt es bei der ISO 14208 kein Akkreditiv, also das ist jetzt keine akkreditierte Norm von der DAX oder ähnliches, sondern gibt es im Grunde als Instanz die Intergraph, die einen sogenannten Prüfkatalog rausgibt, also die Risk Inventory Checklist, die letzten Endes sämtliche Prüfpunkte enthält, neben dem Rahmen, der sich durch das Zertifizierungssystem an sich, also durch die ISO 14208 an sich ergibt, gibt es eben da noch ein Regelwerk dahinter. Und Unternehmen, die eben so eine Sicherheitszertifizierung haben, sollten immer diesen Zusatz nach Intergraph haben. Da hat man dann auch den richtigen erwischt. Es gibt durchaus, jetzt nicht in Deutschland, aber international gibt es auch durchaus Unternehmen, die behaupten, eine Sicherheitsdruckerei zu sein mit ISO 14208, können sie auch mit Fug und Recht behaupten, sind aber eben keine Intergraph-zertifizierten Unternehmen. Und das ist so der Qualitätsfaktor, den es da noch zu beachten gibt.
Ja, jetzt wollte ich ja eigentlich wissen, was die, was aus deiner Sicht der Mehrwert ist, wenn man auf sowas setzt und sagt, ich habe jetzt, sagen wir mal, wir beide haben jetzt eine Hochschule gegründet, und wir wollen ganz hochwertige Titel ausstellen und sagen, naja, ich habe das jetzt gehört, ich will das gar nicht so machen, ich will das anders machen, ich will jetzt dieses Intergraph-Ding machen. Was ist denn der Unterschied zu, wir gehen zu so einer zertifizierten Druckerei im Vergleich zu, wir gehen zu Fire Alarm, wir machen Druck oder was auch jede andere Druckerei, die es in der Welt gibt, die nicht zertifiziert ist?
Grundsätzlich hat man einfach große Sicherheit, dass das Produkt, was man bekommt, aus einer kontrollierten Lieferkette kommt. Das bedeutet, in dieser Lieferkette geht es eben insbesondere um das Thema Sicherheit. Man kennt das ja heutzutage wahrscheinlich schon eher aus anderen Standards im Bereich der Nachhaltigkeit. Da geht es ja auch mal um Lieferketten. Und in dem Bereich geht es einfach darum, ein authentisches Dokument besteht ja im Wesentlichen auch aus Sicherungsmerkmalen. Und die Sicherungsmerkmale, das können ja dann eben Themen sein, wie das von dir erwähnte Papier mit Mielierfasern oder ein Wasserzeichen. Es gibt bestimmte Sicherheitsfarben, die eventuell nur unter UV-Licht sichtbar werden oder die bestimmte Kippeffekte haben. Also all die Dinge, die wir im Grunde von Banknoten oder Pässen kennen, die kann man ja für alle Arten von Dokumenten auch verwenden. Und was diese Zertifizierung besonders macht, ist, dass eben die komplette Lieferkette, also auch der Beschaffungsprozess der Rohstoffe, muss durch das zertifizierte Unternehmen NetFed geprüft werden. Das bedeutet, man muss bei den Lieferanten gucken, ob er da eventuell das Papier, was man beschafft, was eben dieses spezifische Wasserzeichen unserer noch zu gründenden Hochschule enthält, dass das auch nicht an jemand anderen versendet werden kann. Es wird dann auch eben geprüft, wenn jemand ein Produkt bestellen möchte. Das kann ja auch hier sein, dass jemand auf die Idee kommt, Mensch, ich bestelle mir einfach mal so ein paar Fantasiepässe mit authentischen Merkmalen. Solche Fälle haben wir bei uns auch. Also kommt dann mal vor, dass man da einmal im Jahr so eine unseriöse Anfrage hat, dass jemand sagt, ich möchte gerne Ausweise haben, die sollen auch bitte so und so aussehen. Und dann fragt man eben auch mal nach, Mensch, was wollen Sie damit machen? Ja, das ist so als Eintrittskarte gedacht für meinen Identitätsmuseum oder für meine Modelleisenbahn oder sonstiges. Und auf jeden Fall, man muss auch die Kunden überprüfen. Das bedeutet also, sämtliche Anfragen sind auf Seriosität und Berechtigung zur Beschaffung zu prüfen. Es gibt diverse Themen, die den Schutz der Daten und der Informationen eben auch betreffen. Das bedeutet also, in einem Kapitel, das richtet sich komplett um das Thema IT-Sicherheit oder auch den Umgang mit Informationen. Die physische Struktur des Gebäudes ist spezifisch bei Sicherheitsdruckereien, der Zugangskontrollen, auch der Personalbereich. Wir haben bei uns beispielsweise ganz klare Prozesse für das Erheben von polizeilichen Führungszeugnissen, für Vertraulichkeitserklärungen oder Vertraulichkeitsprüfungen von den Mitarbeitern. Da gibt es eben genaue Vorgaben, wie und in welchem Rhythmus das wieder überprüft werden muss. Das bedeutet, nur wenn man da einmal an Bord ist, heißt das eben nicht, dass man dann ja im System ist, sondern es ist eben eine fortlaufende Prüfung, die immer wieder gemacht werden muss. Und das gewährleistet eben, dass die Produkte, die dort in dem Unternehmen gefertigt werden, und auch die Informationen, die die Mitarbeiter, mit denen sie dort konfrontiert werden, dass die eben auf einem hohen Vertraulichkeits- und Sicherheitsniveau in dieser Prozessumgebung bearbeitet werden. Und man kann sich also als Kunde schon sehr sicher sein, dass die Dokumente zumindest mal bis zur Auslieferung erstmal ja nicht in Dritte gelangen sind oder ähnliches. Hört das ja auch häufig, dass da Blankodokumente verschwinden oder ähnliches. Das wäre in der Sicherheitsdruckerei aufgrund der entsprechenden Bilanzierung der Materialwege eigentlich nicht möglich.
Und genau, was ich meine, dann das noch zu ergänzen, war ja so ein bisschen eine Suggestivfrage, weil ich mich auch ganz gut auskenne. Du hattest ja vorhin mit den Hologrammen erwähnt, die man bei Alibaba kaufen kann. Im Grunde ist es natürlich so, dass auch so ein Hologramm dann mit unserem Siegel der Hochschule eben auch nur durch die eine Druckerei geschafft werden kann, die wir dafür akkreditiert haben und durch ein anderes. Also es ist dann eben schon deutlich schwieriger, eine authentische Fälschung zu machen. Da kann ich zwar immer noch so ein Alibaba-Siegel draufhauen, aber es ist eben doch klar, dass das dann eben offensichtlich nicht mehr das richtige Sicherheitsmerkmal ist.
Genau. Wobei man natürlich auch sagen muss, da kommt es natürlich auf die Qualität der Fälschung an. Wenn die Hochschule natürlich unheimlich erfolgreich ist, könnte man auch auf die Idee kommen, mal dieses Hologramm komplett in einer anderen Technologie nachzustellen. Das gibt es nämlich auch. Also für Alibaba ist da eigentlich auch eine schöne Quelle. Da bekommt man dann auch Hologramme, die beispielsweise komischerweise genauso aussehen wie die auf dem griechischen Führerschein oder ähnliches oder bestimmte Farben, die komischerweise genau den Effekt haben, den man da von der und der Banknote kennt. Das bedeutet, es ist einfach nur eine Frage der eingesetzten Mittel. Das bedeutet so, der Großteil der Fälschungen oder der Großteil der Dokumente, die da so im Umlauf sind, sind eher schlecht gemacht. Die eher besseren Fälschungen sind schon schwerer zu erkennen, aber auch da helfen eben die erwähnten Ausweislesegeräte und vor allem die Schulung des Personals. Wird selbst ein relativ gut nachgemachtes Hologramm, kann man nach einer entsprechenden Schulung gut erkennen.
Ja, jetzt bist du natürlich da ja sehr, 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 sehr tief drin. Vielleicht nochmal abschließend, jetzt hat man das gehört und sagt, naja, irgendwie, ich fand es interessant und da ist mir noch zu diffus. Ist das überhaupt was für mich wichtig ist? Was wären so die drei wichtigsten Ankerpunkte, die man mitnehmen sollte, die du auch, du bist ja Unternehmensvertreter, die du auch in einem Unternehmen, einem mittelständischen Unternehmen vielleicht einfach empfehlen würdest, mal aus unserem Gespräch mitnehmen, so als Aspekt des Tipps?
Also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall einführen, dass man erstmal einen Besucherausweis nur dann ausstellt, wenn ich auch die Identität geprüft habe. Das bedeutet, man sollte eigentlich damit anfangen, einen Prozess für Besucher, wenn man den noch nicht hat, so aufzubauen, dass man sagt, es gibt erstmal vorweg eine Mail, die darüber informiert, was man alles mitbringen muss für den Termin, gegebenenfalls auch Informationen über bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, dann vor Ort, dass man eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, dass die jeder Besucher unterschreibt auf dem Besucherprotokoll, dass man eben über die Dinge, die man dort sieht oder erlebt, eben nicht berichten darf, die Identitätsprüfung eben durchzuführen, also das auf jeden Fall zu machen. Und dafür im Grunde einfach auf einem ganz niederschwelligen Niveau erstmal die bereits vorhandenen und für jeden verfügbaren Informationsquellen auch nutzt. Das bedeutet also einfach mal schauen, wie sieht denn deutsches Personaldokument aus? Bei Prado hatte ich schon erwähnt, kann man sich auch die europäischen Dokumente anschauen. Bei Prado gibt es auch ein Glossar für entsprechende Sicherheitsmerkmale, wo man sehr gut erklärt bekommt, wie sehen eigentlich die einzelnen Merkmale wirklich aus. Und wenn man dann noch einen Schritt weitergehen möchte, wäre das eben die Beschaffung der entsprechenden Prüfmittel und eventuell tatsächlich eine wie auch immer geartete Schulung des Personals, dass man dort weiterkommt. Und bei all dem eben nicht vergessen, der richtige Umgang mit Feststellungen, dass das auch geschult wird, dass man eben dort sich selbst nicht in Gefahr bringt und dann lieber sagt, Mensch, das funktioniert hier heute nicht, müssen wir morgen nochmal probieren. Haben Sie vielleicht ein anderes Dokument? Dieses Dokument funktioniert hier nicht. Ich weiß auch nicht warum. So in der Richtung.
Jetzt noch, es fällt mir noch eine Frage ein, die ich fragen wollte, auch wenn wir jetzt schon die drei Abschlussfragen gemacht haben. So dann die letzte Frage. Es gibt ja diese Online-Dinge, also wo man da irgendwie Video-Ident, die hat unterschiedliche Namen. Was hältst du denn von dieser Methode? Ich könnte ja sagen, Mensch, ich bin ein total digitales Unternehmen, ich mache das auch darüber, aber so richtig teuer ist das ja auch nicht, die Identitätsprüfung da.
Keine Antwort. Also ich zitiere mich jetzt einfach mal selbst. Für die vernünftige Prüfung einer Identität muss ich mir das Dokument auch in die Hand geben lassen. Ich glaube, das beantwortet schon relativ gut meine Meinung zu diesem Verfahren.
Ja. Ich sage es vielleicht noch als letzter Tipp, man kann durchaus auch hören, ob ein Personalausweis aus dem richtigen Material gefertigt könnte. Ne?
Du spielst jetzt auf Polycarbonat wahrscheinlich an. Ja, das ist richtig. Also es gab jahrelang diesen sageumwogenen Klangtest, dass man, wenn man eine Polycarbonatkarte fallen lässt, dass sie einen besonderen Klang hat im Verhältnis zu einer PVC-Karte, wenn man seine Krankenkassenkarte beispielsweise nimmt, die klingt halt anders als der Personalausweis. Das relativiert sich. Wenn man schon mal sich hat ummelden lassen, dann bekommt man nämlich auf die Rückseite bei der Polycarbonatkarte einen kleinen Aufkleber drauf. Der verändert den Klang erheblich. Und man muss leider auch dazu sagen, dass die allermeisten Fälschungen, die ich heute sehe, auf Polycarbonat sind. Das bedeutet, also da hat man mittlerweile dieses kleine Easter Egg oder diesen kleinen Hack, den hat man halt umgeschifft, indem man einfach auf das richtige Substrat geht bei der Fälschung. Auch das ist regulär verfügbar als Kartenmaterial.
Na gut, dann war mein Praktikantipp doch nichts wert. Insofern vielen Dank für die Einladung. Davon vielen Dank, dass du da warst und vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, am Ende eures Projekts einfach mal drüber zu sprechen, wie man eine einfache Schulung machen kann. Danke.
Gerne, auf jeden Fall ist uns ein Anliegen. Danke.
Ja, das war mein Gespräch mit Stefan Schindler. Ich fand es überaus spannend, obwohl ich mich tatsächlich viel mit Sicherheitsdruck beschäftige, weil ich Sicherheitsdruckereien regelmäßig besuche, hatte ich auch nochmal viele neue Erkenntnisse. Und ja, für mich so die wichtigsten Aspekte, die ich mitgenommen habe, zum einen, Fälschungen wirken oft echter, als sie eigentlich sind. Stefan hat ganz gut dargestellt, dass Fälschungen manchmal einfach nur ein Erwartungsbild erfüllen, nämlich irgendeine Karte mit einem Hologramm drauf. Und weil im Grunde niemand so richtig weiß, wie ein anderes Dokument aussieht, ist es eben dann relativ einfach, eine Erwartung zu erfüllen und vielleicht Zugang zu einer Infrastruktur zu bekommen. Ich habe den Link von der europäischen Plattform auch nochmal in die Shownotes gepackt. Vielleicht ist das ja ein erster Schritt einfach, hier zu sensibilisieren und zu sagen, naja, wenn man nicht genau weiß, wie was weiß ich, der rumänische Führerschein aussieht oder die türkische ID-Karte, dann kann man ja da vielleicht zumindest schon mal reingucken. Gefälschte Dokumente sind tatsächlich jetzt nicht irgendwie eine Spielerei oder was aus James Bond-Filmen, sondern das ist tatsächlich ein Einfallstor für größere Schäden. Gesamtgesellschaftlich sicherlich der Missbrauch von Versicherungs- und Sozialsystemen, aber eben auch betrügerische Handlungen, der Kauf von Fahrzeugen, der Verkauf von Hehlerware bis hin zum Zugang zu sensiblen Unternehmensbereichen kann im Grunde damit alles passieren. Und da die Schwelle ja doch schon relativ niedrig scheint, ist es vielleicht sinnvoll, sich einfach mit dieser Frage zu beschäftigen oder zumindest das Risiko für sich mal aufzunehmen und dann auch zu akzeptieren. Eine relativ einfache Maßnahme, die Stefan vorgestellt hat, ist es, die Leute am Empfang an den Stellen, wo Identitäten geprüft werden, vielleicht auch in der Personalabteilung einfach mal zu sensibilisieren und zu sagen, naja, schaut doch mal genau hin, was dort passiert. Stefans These ist ja, dass es schon alleine reicht, dass der Ausweis abgefragt wird. Weiß ich nicht, ob ich das teile, aber sicherlich hat er einen Punkt, wenn er sagt, naja, das zeigt zumindest schon mal, dass man sich damit beschäftigt. Also überhaupt sich mit Dokumenten zu beschäftigen, zu sagen, wir wollen echte Identitätsdokumente sehen, auch wenn wir die Leute remote einstellen in irgendeiner Form, kann ein Weg sein. Dann Technik ist hilfreich. Also wir haben über Ausweislese, Ausweisprüfgeräte gesprochen. Wir haben erarbeitet, was die so leisten können, aber am Ende ist es eben doch entscheidend, dass die Leute vor Ort einfach wissen, was die Verdachtsmomente sind und ja, dass man eben hier Leute schulen sollte, die Empfangspersonal und Facility Manager sind. Und das muss jetzt keine wöchentliche Wochenschulung sein, sondern eben einfach eine Awareness-Schulung zu diesen Themen. Und zu guter Letzt muss man sich überlegen, was macht man denn eigentlich mit Verdachtsmomenten? Ja, also wie geht man damit professionell um? Wir haben ja hier irgendwie diskutiert, vielleicht ist einfach Selbstschutz wichtig zu sagen, oh, heute geht irgendwas nicht, bitte kommen Sie nochmal wieder. Solche Themen, um einfach dann die Mitarbeiter auch zu schützen. Und da spiele ich auch gerne nochmal in die Folge zum Bedrohungsmanagement mit Manuel Heinemann. Ja, also wer das anfängt, der sollte vielleicht auch die Frage, wie schütze ich meine Mitarbeiter vor Bedrohungen, einmal diskutieren. Denn eins ist auch klar, jemand, der mit einem gefälschten Dokument kommt, der scheint zumindest schon mal irgendwie kriminelle Handlungen begangen zu haben. Man hat es hier dann eben ja mit jemandem zu tun, der ja auch weiß, dass er gefälschtes Dokument besitzt. Ja, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, das war hilfreich, das war interessant, leiten Sie den Podcast gern weiter. Diskutieren Sie das gern auch. Ich lade immer dazu ein, gern auch auf meinen Posts in LinkedIn zu diskutieren. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Ich freue mich da immer über Themenvorschläge und Anregungen. Ansonsten gern auch an redaktion@krisenhex.de. Und das war's für diese Folge. Die nächste Folge wird wieder um was ganz anderes, sich um was ganz anderes drehen. Ich bin schon gespannt und ja, bis dahin auf Wiederhören.